ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Wir lesen heute Morgen aus dem 11. Kanto einen sehr, sehr erstaunlichen Text. Ihr werdet euch sehr freuen, ihn zu hören. Ich lese ihn einfach in Sanskrit vor und dann in der deutschen Übersetzung. So, machen wir. Kvachit rudantya chuta chintaya kvachit dashanti nandanti vadantya lokika nityanti gayant yanushilayantyayam bhavanti tushnim paramitya nivrita. Wenn der Devotee Liebe zu Gott erlangt hat, weint er manchmal laut. Er sitzt still da, vertieft in Gedanken an den unfehlbaren Herrn. Manchmal kommt es jedoch vor, dass solche Devotees auch lachen, große Freude im Herzen spüren und laut zum Herrn sprechen. Dann stehen sie auf und tanzen oder singen. Solche Devotees haben eindeutig das materielle bedingte Leben transzendiert. Manchmal imitieren sie auch den ungeborenen Höchsten, indem sie seine Spiele nachspielen. Und manchmal, wenn sie in die persönliche Audienz des Herrn haben, dann bleiben sie sehr peaceful und still. Offensichtlich beschreibt dies Devotees, die höchste Stufe der Liebe erlangt haben. Sie weinen laut, sie sitzen da, keiner weiß, woran sie denken, aber sie sind vertieft in Gedanken an den Herrn. Dann plötzlich verhalten sie sich auf eine unverständliche Art und Weise, indem sie laut lachen, große Freude verspüren, laut zum Herrn sprechen. Also Krishna, wenn du weiterhin Steine auf mich wirfst, dann bin ich, dann muss ich mich bei Mutter Yashoda über dich beschweren. Also man berichtet das von Gaur Kishore Das Babaji, dass er einmal durch die Straßen von Navadvip ging und dabei sind so Straßenkinder, so kleine Pflegel, wie ihr habt hier bestimmt auch solche auf den Straßen von Langenthal, nicht eure Kinder, denn das sind alles selbstverständlich Heilige. Aber da haben die, sind also so Straßenkinder, mit Steinen nach Gaur Kishore geworfen und er hat plötzlich laut angefangen zu lachen und zu Krishna zu sprechen. Also wenn du weiterhin Steine auf mich wirfst, dann beschwere ich mich bei Mutter Yashoda und dann bist du dran. Also unverständlich für uns, weil sie so vertieft sind. Sie tanzen dann, sie singen dann und manchmal sehen sie auch Krishna und es kann dann vorkommen, dass sie ganz peaceful sind und still, aber im nächsten Augenblick aufspringen und tanzen vor Freude. Nun, Srila Vishwanath Chakravarti, ich mache mal in der Erläuterung weiter, hat diese Symptome der Liebe zu Gott erklärt. Rudanti bedeutet, dass die Devotis denken, weil, oder dass die Devotis weinen, weil sie denken, jetzt ist schon wieder ein Tag verstrichen und ich habe nicht Krishna erlangt. Was soll ich denn da machen? Wo soll ich hingehen? Von wem stelle ich Fragen? Und wer kann mir möglicherweise helfen, Krishna zu erlangen? Hasanti heißt Lachen. Wie kommt es, dass diese Devotees lachen? Ja, die sehen folgende Szene. Es ist ganz spät in der Nacht, der Himmel ist verdunkelt und Krishna ist entschlossen, von dem Haus einer älteren Gopi zu stehlen. Er versteckt sich also unter einem Baum in der Ecke ihres Hofes und obwohl nun Krishna denkt, er ist perfekt versteckt und keiner kann ihn erkennen, hört er doch plötzlich eine Stimme, die von einer älteren Person im Hause kommt, die dann sagt, wo bist du? Also wer bist du überhaupt und wer bist du da? Ich sag's nochmal. So wird Krishna also ist ertappt und er fängt an, sich aus dem Hofe zu verdünnisieren. Wenn jetzt diese humorgeladene Szene von einem Devotee gesehen wird und wenn es ihm offenbart wird, fängt er von Herzen an zu lachen. Wow, Krishna versuchte sich zu verstecken, ist aber ertappt worden und jetzt wird er vertrieben. Jetzt muss er fliehen. Der höchste Herr ist jetzt auf der Fluchtroute. Nandanti. Wenn Krishna seine transzendentale Form den Devotees offenbart, erfährt der Devotee die höchste transzendentale Glückseligkeit. Und Vadanti, der Devotee, sagte zum Herrn, O Krishna, nach so vielen Tagen habe ich dich letztendlich jetzt erreicht. So, wenn alle Sinne von den Devotee vertieft sind in Krishna, hat der Devotee mit Erfolg das materielle Leben transzendiert. So ist das, wenn alle Sinne, also du hörst über Krishna, du siehst Krishna im inneren Auge, manchmal nimmst du seinen Geruch wahr. Das wird mit dem Wort Alaukika ausgedrückt. Alaukika oder die transzendentale Ebene wird vom Herrn in der Bhagavad Gita wie feucht erklärt. Mamchayo vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatityetan Brahma Bhujaya Kalpate. Jemand, der sich im vollkommenen hingebungsvollen Dienst beschäftigt und unter keinen Umständen zu Fall kommt, transzendiert augenblicklich die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und kommt so auf die Stufe des Brahman. Nach Srila Sridhaswami bedeutet Ayam Harim Anushilayanti Talilam Avinayanti. Anushilayanti weist auf die extreme Ekstase des Devotees hin. Manchmal imitieren auch die Devotees die Spiele des höchsten Herrn. Diese ekstatischen Symptome waren sichtbar in den Gopis von Vrindavan, als Krishna abwesend war. Im 21. Vers dieses Kapitels heißt es, dass jemand verstanden hat, dass es kein Glück gibt, weder auf der Erde noch im materiellen Himmel, sich den Lotusfüßen eines echten spirituellen Meisters hingeben muss. Das Mat Gurum Papadjeta Yigyasu Shreya Uttamam. Die folgenden Verse haben dann detaillierte Unterweisungen gegeben, wie jetzt ein echter Schüler sich verhält. Dieser Vers nun beschreibt die reife Frucht des hingebungsvollen Dienstes, nämlich reine Liebe zu Gott. Jeder hat die Gelegenheit, auf die Ebene der transzendentalen Glückseligkeit zu kommen, indem er den Staub von den Lotusfüßen eines Repräsentanten Krishnas auf den Kopf tut. Habt ihr das gehört? Also werde zu Staubjägern. Man nimmt den Staub, der von den Lotusfüßen eines Repräsentanten Gottes kommt. Das nur nebenbei gesagt, so einfach ist das nicht mit dem Staub. Es wird von Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, dass das bedeutet, dass man den Unterweisung folgen sollte. Dann erst kann man Krishna erlangen. Should give up the mentality. Man sollte also diese Mentalität aufgeben. Also was heißt das? Neid sollte man aufgeben, falsches Prestige und Zuflucht suchen in demütiger Weise bei der Barmherzigkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Der spirituelle Meister sollte als eine Inkarnation der Barmherzigkeit des Herrn betrachtet werden. Es gibt absolut keinen Zweifel darüber, dass eine aufrichtige, ernsthafte Seele, die einem echten spirituellen Meister dient, die höchste Vollkommenheit im Leben erreichen wird. Ein Mensch wird in der Lage sein, ewige Glückseligkeit und Wissen im persönlichen Reich des Herrn zu genießen. Wow, das ist doch mal was. Da wird man total motiviert jetzt in Guru Bhakti. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Heute diene ich nur Prabhupada. Könnt ihr mit mir zusammen bitte chanten? Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pachanine Nirvishesha Shunyavani Paskatyani Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dies ist ein Text, der über die Vollkommenheit des hingebungsvollen Lebens spricht. Nämlich darüber, wie sich jemand wirklich innerlich fühlt und wie er sich verhält, wenn er Liebe zu Krishna wirklich verwirklicht hat. Dieser Text, wenn man ihn richtig verstehen will, muss man den Zusammenhang, in dem Bhagavatam auftaucht, analysieren. Wisst ihr, das Bhagavatam ist wie eine Matruschka-Puppe. Kennt ihr meine Matruschka-Puppe? Die werden in Russland gemacht. Das sind so etwas behäbige Bäuerinnen, so sehen die aus. Und dann kann man sie aufmachen, zack, dann ist da eine zweite Bäuerin drin. Man kann jetzt die zweite öffnen, ist eine dritte drin. Und je nachdem, wie sehr der Künstler sich bemüht hat, sind da manchmal bis zu 10 Bäuerinnen drin, eine in der anderen. Habt ihr solche schon mal gesehen? Matruschka-Puppen heißen die. So ist das Bhagavatam auch. Da gibt es ein Thema und in dem Thema ist jetzt wieder ein weiteres Thema drin und ein weiteres Thema. Hier nun hören wir über die Liebe zu Gott und das hat einen bestimmten Zusammenhang. Einmal hatte Narada Muni in seinem Herzen den großen Wunsch, Krishna in Dwaraka zu besuchen. Und als er in Dwaraka ankam, merkte er, dass da nicht nur ein Krishna ist, sondern 16.000 Krishnas. Und zwar besuchte er die einzelnen Paläste, die Krishna dort hatte. Krishna hatte ja 16.000 Mal geheiratet, wisst ihr das? Also nicht sich getrennt und dann geheiratet, wie wir das machen, sondern es waren die gleichen Frauen. Also es war eine Ehe. Er hat sich nur in 16.000 Form erweitert. Nicht? Er war also, hat sich multipliziert und hat jeder Frau 10 Kinder geschenkt. Es war ein Riesenhaushalt. Lebende. Alleine die Lehrer, die angestellt wurden, um diese Kinder zu unterrichten, das ging also in eine große, große Menschenzahl. Das war ein Riesenhofstaat. So, der Vater von Krishna lebte dort auch, Vasudev. Und als er sah, dass Narada Muni auf Besuch nach Dwaraka gekommen ist, hat er die Chance ergriffen. Er hatte nämlich in seinem Herzen einen großen Kummer. Und der Kummer von Vasudev, man mag es fast nicht sich vorstellen können, war, dass er zu Gott gebetet hatte um einen Sohn. Er hatte Krishna bekommen, aber er hat Krishna immer wie seinen Sohn behandelt und hat ihn nie um die höchste Gabe, die Gott geben kann, gebeten. Gott kann uns eine Gabe geben. Er kann uns aus dem Kreislauf der Geburten und Toten in dieser Welt befreien und uns unser ewiges Dasein in der spirituellen Welt geben. Einfach so als Geschenk. Nicht? Ohne dass wir komplexe Sadhanas machen müssen und uns so bemühen müssen, kann einfach Krishna beten, bitte nimm mich in das Königreich Gottes zurück. Und Vasudev hatte das eben verpasst. Er war zufrieden damit, dass Krishna jetzt wie sein Sohn war, ne? Und so weiter. Und deswegen, als Narada Muni kam, wollte er von ihm etwas Besonderes wissen. Er wusste nämlich, du kannst nicht zurück nach Hause zu Gott gehen, ohne reines, hingebungsvolles Dienen auszuführen. Du musst rein sein von allen Motivationen, auch der Motivation, einen göttlichen Sohn zu haben. Wow! So, er fragte Narada Muni, wie kann ich jetzt reines, hingebungsvolles Dienen erlangen? Und Narada Muni, jetzt kommt der Matruschka-Effekt des Bhagavatam, gab ihm nicht direkt eine Antwort, sondern sagte, ich erinnere mich da an eine ähnliche Situation. Maharaj Nimi, ein rechtschaffener König, hatte die 9 Yogendras die gleiche Frage gestellt. Wie kann ein Materialist zu reinem, hingebungsvollen Dienst kommen? Wer weiß, wer die 9 Yogendras noch schnell mal waren? Es waren diese Söhne von Maharaj Rishabdev. Er hatte so um die 80 Söhne. Ja. Und das waren jetzt die heiligen Söhne, die waren große Heilige. Sie haben sich niemals auch nur ein Fetzen Kleidung angezogen. Nein, sie sind nackt durchs Universum gereist, durch ihre mystischen Kräfte. Sie sind plötzlich erschienen. Also die Mataji's brauchen keine Angst zu haben. Die haben da keine, die haben, sie haben überhaupt kein weltliches Konzept. Die denken nicht wie Männer oder Frauen oder Kinder, die sich mit dem Körper identifizieren. Die haben damit nichts zu tun. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir alle uns, ihr möchtet fragen, ja wie denn, haben die gedacht, ihr Körper ist wie eine Kleidung? Nein, nicht mal das. Die haben den Körper nicht wahrgenommen, nicht gesehen. An die Kleidung sind wir immer noch ein bisschen angehaftet. Zum Beispiel, dies ist mein Lieblingsdoti. Und ich könnte mir vorstellen, dass alle von euch, vielleicht bist du heute in deinem Lieblings-T-Shirt, nicht? Aber vielleicht auch nicht. Also man ist sich noch bewusst über die Kleidung, aber diese Heiligen haben sich nicht mal mehr ein Bewusstsein gehabt über ihren Körper. Keinerlei. Die waren einfach total versunken. Und als sie jetzt kam zum Hofe von Maharaj Nimi, hatte er sie, das sind hier seine Worte, wie kann ein dummer Materialist ganz leicht dieses große, düstere Feld der Maya überwinden, die eigentlich unüberwindbar ist für diejenigen, die noch nicht sich ganz und gar selber kontrollieren können. Wie ist es möglich? Maharaj Nimi hatte so einen Gedanken. Er hatte gedacht, die meisten Menschen sind ziemlich verwirrt durch eben diese Maya und sie sind einfach nicht so interessiert an spirituellen Geschmack. Sie ist zum Beispiel viel wichtiger, ob es Pizza gibt oder Haferbrei. Das ist für sie viel wichtiger als die Frage, ob sie in Ekstase sind an dem Tag. Ne? Die denken gar nicht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Denkt ihr manchmal daran, ob ihr heute vielleicht einen ekstatischen Rasa kosten könnt? Wahrscheinlich seid ihr wie ich. Ich lebe heute mein Leben. Ich reise so ein bisschen zum Kiental hin und dann mache ich das. Aber von der Natur sind wir bedingten Sehen so vergesslich, dass wir es für völlig ausgeschlossen halten, in Ekstase einen Tag zu verbringen. Wir denken daran gar nicht. So ist das Leben dann leer. So, Prabhupada war jetzt der Weise, der sprach. Er sagte, zunächst einmal muss man sich darüber bewusst werden, dass materielles Leben echt leidvoll ist. Im materiellen Leben wird einem eine Sache versprochen, aber man kriegt meistens genau das Gegenteil. Stellt euch nur vor, wie viele Menschen heute allein in der Schweiz bereit sind zu heiraten. Das werden, ich weiß es nicht, ein paar tausend sein vielleicht, oder Schweiz ist relativ klein. Schweiz, Deutschland und Österreich zusammen, das ist die deutschsprachige Gegend von Europa. Die suchen ihr Hochzeitskleid an, ziehen sich an wie die Prinz und Königin, lassen sich trauen und haben die allerbesten Hoffnung von einem harmonischen, absolut erfüllten materiellen Leben. Und was meint ihr, wie viele Leute davon sich mit Enttäuschung und verbitterten, gebrochenen Herzen wieder trennen werden? Also die statistische Zahl ist über 50%. Du erwartest eine Sache und du kriegst genau das Gegenteil. Das ist also Maya. Ne? Und Prabhupada sagt also als erster Punkt auf die Frage, wie kann man das leidvolle materielle Leben überwinden, das also weit ist wie ein Ozean, sagt er, zunächst einmal muss man verstehen, ich sage es jetzt mal, wie Padma das sagen würde, dass es echt leidvoll ist. Nicht? Echt. So würdest du sagen. Ne? Echt. Das ist echt so. So, wenn du also wirkliches Glück haben möchtest, das ist der nächste Punkt von Prabhupada, dann musst du einen Guru finden und bei ihm Zuflucht suchen. Nun, das ist manchmal nicht so einfach. Wir hören das so und wir sind vielleicht neu und haben noch keinen Guru und dann suchen wir einen aus nach dem Ele-Mele-Mu-Verfahren, nicht? Raus bist du noch lange nicht, musst erst sagen, wie alt du bist. Und dann zählt man das ab und dann hat man irgendwann die Entscheidung. Nicht? Also wer tut mir jetzt am meisten Spaß machen? Das ist mein Guru. Das ist so die ISKCON-Herangehensweise an das Thema. Und natürlich kommt es dann zu großen Enttäuschungen auf dem Wege. Entweder man fühlt sich nicht mehr verstanden an einer Phase oder man, ja, oder wir müssen verstehen, wenn wir Zuflucht suchen bei einem Guru, suchen wir bei einem Pfad Zuflucht. Der Guru ist nicht nur eine Person, sondern er repräsentiert eine Schule, eine Sampradaya, die uns zu Krishna führt. Sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Und das führt uns dann zum dritten Punkt, den Prabhupada erklärt. Man nimmt dann den Vorgang des Bhagavad Dharma sehr ernst. Wie kann ich Krishna erlangen? Und dazu gibt es dieses göttliche Dharma, Sanatan Dharma ist ein weiterer Ausdruck. Und ein Punkt von dem Bhagavad Dharma ist, dass man sich in richtiger Weise allen Lebewesen gegenüber verhält. Bhaktivinoda Thakur hat ein Lied, wo er singt, den heiligen Namen zu verehren und allen Lebewesen mit Mitgefühl gegenüberzutreten. Das ist die wahre Essenz von allem Bhagavad Dharma, nicht? Von dem göttlichen Dharma. Also den heiligen Namen vertieft zu chanten und den Lebewesen mit Mitgefühl zu begegnen. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt, wo Prabhupada viel drüber spricht, als er Nimi sagt, wie er Maya überwinden kann. Und dann geht er weiter. Er erzählt über die Yamas und Niyamas. Das sind so Dinge, die man tut in Bezug zu seinem eigenen Fortschritt, aber auch in Bezug zu anderen. Dann spricht er über Meditation. Und erklärt schließlich, wie man in Bhakti-Yoga sich vertieft. Ich muss jetzt sehen, Gaura Krishna hatte mir einen Text rausgesucht. Den will ich gleich mal finden. Ich danke dir. Ja, danke. Das ist schon die Übersetzung. Ich gehe jetzt mal hier. Ja, sehr schön. Smaranta smarayantascha mito goga haram harim bhaktyasan jataya buktya vipratyut pulakam tanum. Das heißt also, dieser Vers, ich finde ihn mal für euch, ist 11.3.3. Oder 11.3.31, ein sehr schöner Text. du kannst ihn ja mal raussuchen bei dir, 11.3.31, ne? Die Devotis des Herrn sprechen ständig über die Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes unter sich selber. Somit erinnern sie sich fortwährend an den Herrn und erinnern sich gegenseitig an die Eigenschaften und die Spiele des Herrn. Auf diese Weise, indem sie sich den Prinzipien des Bhakti-Yogas hingegeben haben, erfreuen die Devotees die Persönlichkeit Gottes, die von ihnen alles wegnimmt, was unglücksverheißend ist oder unglücksvoll ist. Wenn die Devotees dann von allen Hindernissen befreit sind, erwachen sie zu reiner Liebe zu Gott und somit zeigen sich in ihnen die Symptome transzendentaler Ekstase, wie dass in die körperlichen Haare, wie sagt man, die bodily hairs, die Haare am Körper sich aufstellen. Ja, nochmal, hier wird das Grundprinzip der Bhakti erwähnt. Die Devotees erinnern sich also an Krishna und erinnern die Devotees sich gegenseitig an Krishna. Die sagen, Pranavallabha, also ich habe da neulich etwas über Krishna gehört, was mich total begeistert hat. Er sitzt also an der Yamuna alleine und der eine Fuß, der ist in der Yamuna, den anderen hat er angewinkelt und dann isst er eine Mango. Das habe ich gehört. Wie findest du das? Oh, super, sagt Pranavallabha. Dann würde er dann sagen, so in diesem Modell des Krishna-bewussten Austausches, ich habe auch neulich was im Krishna-Buch gelesen, also das ist bei mir hängen geblieben und das würde ich jetzt gerne mit dir teilen. Nicht? So ist es, das ist die Haupteigenschaft der Devotees, dass die selber Krishna erinnern und sich gegenseitig helfen, Krishna zu erinnern. Ich glaube, jetzt wird uns bewusst, warum die Gemeinschaft mit Devotees eben so vorteilhaft ist. Sie erinnern sich selber an Krishna und helfen uns, in Krishna-Bewusstsein zu sein. Und dann, nachdem das jetzt erklärt worden ist, dann kommt unser Prabhupada zu seiner Schlussfolgerung. Er sagt, weißt du, Maharaj Nemi, ich habe dir jetzt erklärt, wie du im Bhakti Fuß fassen kannst. Es fängt an mit der Wahrnehmung, das materielle Leben, ich sage es nochmal, wie Padma sagen würde, echt leidvoll ist. Nicht? Es wird einem etwas versprochen, was nicht eingehalten ist. Es geht dann weiter, dass man Zuflucht sucht bei einem Guru oder auch bei Gurus, nicht? Also erleuchteten Menschen, die einem helfen können auf dem Wege. Nicht? Auf diesem Wege gibt es nicht, oh, ich muss nur bei dem einen Guru sein, ich kann nicht von den anderen lernen. Nein, das ist eine Schule, wo es viele Lehrer gibt, die alle das Gleiche erklären. Nicht? Shiksha-Gurus gibt es ganz viele davon. Die Versuchung, die eine neue spirituelle Bewegung hat, ist immer so ein bisschen, dass die so Grenzen hineinbringen und Grenzen aufbauen. Und das ist natürlich für materielles Leben ist das sehr kennzeichnend, aber nicht für spirituelles Leben. So, dann sollte man den Vorgang des Bhagavad Dharmas aufnehmen. Ein wichtiger Aspekt ist da, dass man Mitgefühl allen Lebewesen zeigt. Dann gibt es ein paar Regeln und Regulierungen, die Yamas und Niyamas, heißen sie in Sanskrit. Und dann sollte man vor allen Dingen den Prozess des Bhakti-Yogas aufnehmen. die Essenz davon haben wir eben gehört. Man erinnert sich an Krishna und hilft anderen, sich zu erinnern an Krishna. Und das führt dann schließlich zum Prayojana hin, zum ganzen Ziel des Hingebungsvollen oder des spirituellen Lebens, dass man, ich würde sehr gerne nochmal die Formulierung benutzen, dass man dann echt im Krishna-Bewusstsein ist, ne? Dass man total absorbiert ist, wie es in dem Text, den wir heute gelesen haben, vorkommt, dass der Devotee also so bei Krishna ist, dass er immer sich an Krishna erinnert, auch in dieser Welt und zum Beispiel an diese Szene sich erinnert. Krishna ist an den Hof gekommen oder in den Innenhof einer Gopi und möchte wahrscheinlich Butter stehlen und wird dann ertappt und vertrieben. Und das ist für den Devotee so komisch, weil ja, Krishna ist eigentlich der höchste Herr, nicht? Und alles ist unter seiner Kontrolle. Aber hier gibt er sich freiwillig unter die Kontrolle eines Devotees und muss weglaufen. Und der Devotee lacht sich schief darüber, würde ich bald mal sagen. Das ist also... Da gibt es diese ganz berühmte Szene, die also sehr oft unter den Vaishnavas besprochen wird. Krishna kommt also kommt in den Innenhof von Jatila. Und in der zweiten Etage, also nicht im Ground Floor, sondern im ersten Floor ist das Zimmer von Radharani. Er möchte also die Aufmerksamkeit von Radharani bekommen, ohne dass jetzt Jatila, die auf der, wie nennt man das, Ground Floor, dem Erdgeschoss, die im Erdgeschoss ihr Zimmer hat, merkt, dass Krishna da ist und nach Radharani ruft. So, Krishna hatte einen Einfall. Wer von euch war schon mal in Yatipur, dem Haus von Radharani, müsst ihr mal hingehen, da ist das Haus von Jatila. Yatipur ist ganz nah an Kokilavan. Kokilavan ist ein Wald, in dem es ganz viele Kokilas gibt. Kokilas sind so Kuckucks, nicht? Also es ist voll damit. Und so erinnert, so denkt Krishna, also am besten, ich versuche die Aufmerksamkeit von Radharani zu erreichen, indem ich wie ein Kuckuck mich äußere, weil das ist am wenigsten verdächtig. Es gibt ja Kuckucks, nur sind die halt in der Nacht nicht so aktiv. Das ist das Problem. So Krishna konnte nichts Besseres finden, als den Ruf eines Kuckucks anzunehmen. Hare Krishna. Und er fängt also an. Es ist auf ebener Erde, versteckt hinter einem Baum. Und Radharani ist im ersten Geschoss. Und Krishna macht Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Nun ist Krishnas Stimme besonders sweet. Nicht wie ein gewöhnlicher Kuckuck, sondern die klingt absolut sweet. Die klingt. Und Jatila hört also den Kuckuck rufen. Erstmal ist es eine ungewöhnliche Zeit, nachts. Aber dann ist es eben betörend sweet. Und Jatila kommt hoch aus ihrem Bett und denkt, wer ist da im Innenhof? Es ist kein Kuckuck. Und Krishna ist also ertappt. Und er hat jetzt die ganze Nacht, steht er schon da. Und hat irgendwas versucht. Das war jetzt sein letzter Versuch. Und er ist ertappt worden. Und er muss sich dann schnellstmöglichst entfernen, sodass Jatila ihn nicht aufspürt. Und die Devotees, die das in der Meditation jetzt sehen oder darüber sprechen, ja, die finden das also sehr komisch und humorvoll und lachen dann. Nicht so. Das ist aber eine sehr hohe Stufe. Das ist uns natürlich klar. Deswegen, wenn wir miteinander Umgang haben, müssen wir, oder ist es vielleicht angebracht, in anderer Weise uns an Krishna zu erinnern. Und zwar, es ist angebracht, so ein bisschen darüber zu sprechen, was wir auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes erfahren haben, erlebt haben. Rupa Goswami spricht darüber, dass wenn zwei Devotees zusammenkommen, dann tut sich einer fragt und der andere teilt sich im Vertrauen mit, also sagt vielleicht Dinge, wo er Hilfe möchte. Also mir fällt es sehr schwer, in letzter Zeit das Bhagavatam in die Hand zu nehmen und mich wirklich zu konzentrieren. Seitdem mein Kind zahnt, also Zähne kriegt, ist das Kind immer unruhig und ich bin immer nachts über wach. Was machst du denn, um dich aufs Bhagavatam zu konzentrieren? Und so sprechen die Devotees zum Beispiel über ganz naheliegende Themen, wo sie sich vertraulich mitteilen. Sie wollen vielleicht nicht, dass die anderen erfahren, dass sie Schwierigkeit haben, Bhagavatam zu lesen. Und deswegen teilen sie sich im Vertrauen mit, sodass das also nicht zum Gesprächsthema Nummer 1 wird im Tempel, dass man also jetzt nicht mehr liest und so. So, das ist ein Gesprächsthema, was Devotees sprechen. Eine andere Gesprächsthema für Devotees ist so die gemeinsame Zeit im hingebungsvollen Dienste. Die höchste Persönlichkeit Gottes gibt ein tolles Beispiel über dieses Gesprächsthema. Könnt ihr euch erinnern, als Sudama Krishna besuchte, erinnerten sich beide an die Zeit, die sie gemeinsam im Ashram von Sandipani Muni verbrachten. Und Krishna fragte Sudama, kannst du dich an diese eine Nacht erinnern, als wir waren losgegangen am Nachmittag, um Feuerholz zu besorgen für das Yajna und wurden von einem Sturm überrascht und wurden dann festgehalten im Wald. Wir konnten überhaupt gar nicht diese kleine Insel verlassen, die entstanden war, weil da so viel Wasser war. Und Sudama nickte, ja, da kann ich mich schon sehr deutlich dran erinnern. Und dann macht Sudama gesagt haben, und weißt du, wir haben damals die ganze Nacht haben wir gestanden und haben nicht das Feuerholz, was wir schon gesammelt hatten, auf den Boden gelegt, weil wir Angst hatten, es wird jetzt nass und kann nicht gebraucht werden. Und so haben sie sich dann ausgetauscht. So, das ist ein gutes Thema unter Menschen. Krishna zeigt uns darin, dass wir uns erinnern an die Zeit im hingebungsvollen Dienst und was uns wie es uns ergangen ist. Ja. Gestern kam ein Devotee, die ich schon sehr lange kenne, die hier in Langenthal ist, zu mir und sagte, ja, zu bestimmten Zeiten in meinem Leben haben wir ein Gespräch geführt oder du hast, und wir haben uns dann erinnert an die Zeit, oder das war dann gegenwärtig, die Zeit im hingebungsvollen Dienste zu Krishna. Also, ja, auf irgendeine Weise sollten Devotees sich erinnern an Krishna, gegenseitig erinnern an Krishna. Das hilft ihnen auch, sich mehr mit der Essenz zu beschäftigen. Man kann also entweder sich vertraulich offenbaren und so essentielle Themen berühren, oder man spricht über die gemeinsamen Erlebnisse auf dem spirituellen Weg. Und auf diese Weise, ja, kommt man sehr schnell zur Essenz. Aber die Essenz des Bhagavatams ist das Singen der heiligen Namen. Seht mal, dieser eine Vers, und damit möchte ich enden, dieser eine Vers, danke, den wir heute lesen, was also ein Devot die Macht der Liebe zu Gott erlangt hat, der, wir haben gehört, der weint und lacht und singt ganz laut und tanzt, ne? Der weist uns ja hin auf einen anderen Text im Bhagavatam, den der als die Essenz der ganzen Lehren des Bhagavatams angesehen wird. Seht mal, das Bhagavatam ist für uns das wichtigste Buch, was uns alle Dinge, über die wir wissen müssen, im Krishna-Bewusstsein beibringt. Und das hat einen Vers, der die Essenz ist. Auf diesen Vers wird am Anfang des Bhagavatams hingewiesen und auch am Ende. Das ist der letzte Vers, wo gesagt wird, Nama Sankirtan ist es. Und dieser Vers heißt so, ich singe ihn euch mal vor. Ich glaube, es ist schöner zu, auch wenn das Singen noch nicht so perfekt ist, aber es ist irgendwie schöner, glaube ich, wenn es gesungen wird. Evam vatasva priyanamakitya jatanurago trutachitauchai. Hasat, da ist schon wieder das Lachen. Hasat yatorodhiti rotigayati. Und Maravanretyatilo Kabaya. Translation. Wenn man die heiligen Namen des höchsten Herrn chantet, kommt man auf die Stufe der Liebe zu Gott. Ein Devoti, der fest in seinem Vow, in seinem Gelübde verankert ist, als ewiger Diener des Herrn, wird allmählich sehr angehaftet an einen besonderen Namen und eine besondere Form der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wenn sein Herz dann schmilzt mit ekstatischer Liebe, lacht er sehr laut oder weint oder brüllt plötzlich. Manchmal singt er und tanzt wie ein Verrückter und das ist ihm völlig gleichgültig, was die Öffentlichkeit über ihn denkt. Stellt euch das mal vor, einer von euch erreicht Liebe zu Gott und singt und tanzt durch Langenthal. Ganz gleich, was die Nachbarn denken. Hier ist egal. Ist jetzt nicht so wichtig. So. Ja, das ist der Text, der mit diesem Text, den wir heute lesen, zum Einklang steht. Ja, was möchte ich euch heute in der Zusammenfassung sagen? Ich möchte euch gerne erinnern an das Gespräch, was zwischen Narada Muni und Vasudev stattgefunden hatte. Vasudev merkte, ich habe eigentlich überhaupt nicht meine Zeit richtig genutzt. Ich habe gar nicht nach der gefragt, wie ich ein reines hingebungsvolles Dien erlangen kann, und fragte dann Narada Muni, und Narada Muni erinnerte sich an dieses tolle Gespräch, wo ein einfacher, machbarer Weg aufgezeigt wurde von diesem Prabhuda, diesem Heiligen, wie Liebe zu Gott tatsächlich möglich ist. Nämlich, es fängt an mit der Erkenntnis vom materiellen Leben, dann geht es weiter, dass man Zuflucht sucht bei einem Guru. Ich glaube, in Langenthal macht ihr das sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr ermutigend zu sehen, wie ihr verbunden seid mit unserem sehr respektierten Chaitanya Chandra Maharaj. Und ich glaube, man sagt in unserer Bewegung jetzt zu allen Devotees Maharaj, die so eine sehr hohe Stufe erreicht hat. So habe ich das jedenfalls in Amerika miterlebt. So, ja, hier sucht das ja Zuflucht und jetzt geht's. Und dann wird man eingeweiht in den Prozess des hingebungsvollen Dienstes. Und es ist sehr wichtig, dann zu wissen, was die Essenz ist, dieses Chanten. Viele Devotees in unserer Bewegung merken jetzt so nach einigen Jahren, ja, es geht um Liebe zu Gott. Es geht darum, dass mein Herz geschmolzen wird. Und der einfachste Prozess, den unsere Schriften uns geben, ist also dieses absorbierte Chanten. Das Wort absorbiert ist nicht einfach nur ein Füllwort, was nicht wirklich wichtig ist, sondern einfach nur dekorativ da angebracht ist. Nein, das Wort absorbiert, das Chanten, ist sehr, sehr wichtig. Denn Chanten allein oder Singen allein, das bringt das Herz nicht wirklich in Wallung. Nicht? Es schmilzt nicht, sondern es bleibt weiterhin hart und kann sich nicht auf Krishna ausrichten. Nur ein gereinigtes, geschmolzenes Herz, das fließt zu Krishna. Und das passiert durchs absorbierte Chanten. Gut, dann bin ich an ein Ende gekommen. Danke, dass ihr mir so geduldig zugehört habt. Konntet ihr mein Deutsch verstehen?
Ja.
Ist okay, oder? Aber ich habe jetzt so lange nicht mehr Deutsch gesprochen. Es ist wie eine Fremdsprache erscheint. Gut, dann wollen wir sehen, ob noch ein paar Fragen sind. Du hast aufgezeigt, Rupa Manohar Prabhu, yes.
Zum einen, welcher Vers ist das?
Den letzten, das war der 11. Kanto, 2. Kapitel, Text 40.
42.
Ja, 11, 42.
Mhm.
Ja, diese Frage kommt, ich kann es am besten erklären an Arjunas Beispiel. Seht mal, Arjuna war ja mit Krishna war immer mit Krishna zusammen. Die hatten sehr viel erlebt. Sie waren so nahe, dass er manchmal mit Krishna auf dem gleichen Bett schlief, also sich ausruhte. Ne? Und trotzdem sagte er, kam das zweimal vor in der Gita, dass er nicht zufrieden war mit dieser freundschaftlichen Ebene. Das erste Mal war, als er merkte, ich habe eigentlich nie so richtig gelernt von Krishna. Und das war am Anfang der Gita, wo er sagte, ja, ich bin zwar mit Krishna, aber ich bin eigentlich in einer für mich nicht lösbaren Dilemma angelangt. Ich weiß nicht, sollte ich kämpfen oder sollte ich lieber friedlich den Ort der Schlacht verlassen? Und das riss ihn also hin und her, weil da mit beiden Entscheidungen waren unglaubliche Konsequenzen verbunden. Und er sagte, also mir hilft es jetzt nicht weiter, dich so als Freund nur zu sehen. Ich möchte, muss unbedingt dich annehmen als meinen spirituellen Meister. Unterweise mich bitte, ich bin jetzt dein Schüler. Nun das zweite Mal, wo Arjuna sagt, seine nahe Beziehung sei noch nicht genug, ist im 11. Kanto das. Elften Kapitel wollte ich sagen. Er hatte gerade Krishnas Herrlichkeit gesehen, die universale Form, und sagte, oh, es tut mir schrecklich leid, ich habe dich manchmal als mein Freund gesehen und habe so mit dir gescherzt. Du sprichst heute sehr wahrhaftig, habe ich gesagt. Was das bedeutet in Klartext, aus Hessen Klartext, da würde man sagen, lüg doch nicht. So habe ich zu dir gesagt, ohne deine Herrlichkeit zu erkennen. So, ein Devoti, der geht, zu Deutsch gesagt, durch verschiedene Emotionen der Liebe hindurch. Vielleicht kennt ihr das in euren Beziehungen, dass ihr manchmal seht, dass der, mein Freund, eigentlich eine besondere Person ist und ich habe ihn eigentlich unterschätzt. Also, kennt ihr das? Und man fühlt sich sorry dann, nicht? Oder man merkt es vielleicht, wenn man Eltern ist und manchmal muss man die Kinder ja tadeln, wenn sie wieder unmögliche Dinge getan haben, wie durch Fenster mit Glasscheiben zu springen oder so. Ne, ja, dann zieht man ihn vielleicht am Ohr manchmal, oder? Das ist nicht so ganz so, aber so ähnlich. Ne? Also man redet ein starkes Wort auf alle Fälle, ne? Um sie zu beschützen, ist ja ganz angemessen. So, dann merkt man aber zu anderen Zeiten, wenn man sein Kind so sieht, wie es vor dem Altar sitzt und betet und wow, merkt man, auch die sind ja viel, das ist ja eigentlich viel weiter als ich, dieses Kind. Ne? Kennt ihr diese Momente, ne, wo man einfach plötzlich eine andere Einstellung gewinnt zu der gleichen Person? Und das ist alles okay. Ne? Das sind alles Spielarten der Liebe oder Spielarten der Liebe, das ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Variierungen in den liebevollen Emotionen. Also, wir sollten nicht jetzt denken, dass Vasudev dem fehlt das Bhakta-Programm, ne, was ich gemacht habe. Ne, ich habe Bhakta-Programm gemacht, wo ich also die Geheimnisse des hingebungsvollen Dienstes von Ali Sheikhs Bhakta-Buch gelernt habe. Ne, so sollte man das nicht sehen. Das ist einfach so, fühlt er in seiner Liebe zu Krishna. Ne. Das sind diese ewigen Parishads, die ewigen Beigesellten, die sind schon speziell. Aber trotzdem zu uns, für uns finde ich, ist es sehr schön, dass man das so hört, diese Momentaufnahme in Vasudevs Geist, nicht? Dass er sagt, ja, ich habe zwar die höchste Persönlichkeit Gottes, aber ich habe nie richtig Bhakti, also hingebungsvolles Dienen gelernt. Ich habe ihn immer als Kind versorgt. Ne? Ich habe ihn nie gesurft, so wie das ein Devoti macht. Schön. Ja, gibt es sonst noch aufschlussreiche Fragen? Ich schaue mal gerade, Paramapurusha. Padma, du hast, glaube ich, auch eine Frage. Also ich glaube, wenn du ein bisschen so unter die Oberfläche gehst, ob es bei uns vielleicht Zauberei gibt im Krishna-Bewusstsein. Oder so. Das ist ja eine angemessene Frage. Ne? Ja, Paramapurusha.
Aber gleichzeitig, wenn man ja nicht so fortgeschritten ist und zum Beispiel jetzt noch nicht schwimmt im Bhakti-Ozean und schwimmen kann, wenn man dann reinschwimmt in den Ozean, versinkt man mit einer Person zusammen. Inwiefern ist auch die Gefahr da, dass manchmal denken einige vielleicht, okay, ich muss jetzt zu der Gruppe oder der Gruppe und der Gruppe predigen. Aber dann ist man dort draußen und hat viel Gemeinschaft mit Leuten, die nicht wirklich fokussiert sind, auch Liebe zu Krishna zu entwickeln. Und dann wird man wie weggerissen. So, inwieweit muss man auch aufpassen?
Bei Jiva da ja, ja. Ja, das ist ein großes Thema. Das Mitgefühl eines Devotees beruht auf der Erkenntnis, dass alle Teile Krishnas sind, alle Teile Gottes. Also der Devotee sieht in dem Augenblick nicht, ach, das ist ein Kami, vor dem ich mich in Acht nehmen muss, sondern er sieht, hier ist eine Seele, die Krishna vergessen hat, die aber wie ein Bruder von mir ist. Um das zu trainieren, ist es wohl das Beste, man fängt einmal bei sich in der Gruppe an, also in Gruppe heißt, im Lebensumfeld. Du wohnst zum Beispiel in einem Tempel oder bist mit einer Tempelgemeinde verbunden und da kann man ja da anfangen, Mitgefühl zu entwickeln und nicht zu verurteilen. Das ist sehr, sehr verbreitet in spirituellen Gruppen, dass man wegen kleiner Unterschiede sich verurteilt. Du siehst das nicht richtig, weil es so hohe Standards gibt, die wir noch gar nicht erkannt haben selber, also noch gar nicht verwirklicht haben, dann mögen wir miteinander doch sehr unsanft umgehen. Ihr müsst mal schauen, was für Kommunikation im Internet laufen zwischen Devotees. Da denkt man wirklich, das ist wirklich eisiger Wind hier. Und nicht so sehr Chaitanya Mercy, nicht, die hier ist. Das ist der Narzissmus des kleinen Unterschieds, nennt man das in der Psychologie, dass man sich also total auf seinen Standpunkt festhält, so ein bisschen und beim kleinsten Unterschied schon auf die Decke geht. Das ist ein Zeichen von wirklich sehr, sehr anfänglicher Spiritualität. Das ist sehr verbreitet in spirituellen Bewegungen, also nicht nur wir, sondern sehr logisch, das macht. Ja, also dass man sich gütig gegenüber ist, auch wenn es kleine Unterschiede in den Ansichten gibt. Einfach, indem man weiß, das sind alle Devotees, die wirklich Krishna dienen. Der Devotee versucht das nie aus den Augen zu verlieren und so bleibt er demütig und gütig auch anderen gegenüber. Und wenn man das im Kleinen hinkriegt, dann kann man mal anfangen, weitere Kreise zu machen. Prahlad Maharaj betet so, das ist natürlich die Uttama Bhakti, das ist nicht für uns so leicht nachzuvollziehen, aber er gibt zumindest doch ein Beispiel, ist ein Mahajan, einer unserer großen Lehrer. Svastyastu Vishvasya Kala Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivo Mitobhyam. Er sagt also, mögen alle Lebewesen im Universum, auch diejenigen, die neidisch aufeinander sind, also missgünstig gestimmt sind gegen sich, ihre Missgunst aufgeben können. Und Compassion ist ein sehr wichtiges Symptom auf spirituelles Leben. Also ich sehe das immer so in Srila Prabhupada, da gibt es so Beispiele von ihm, wo du wirklich denkst, wow, er hat wirklich eine ganz unglaubliche Vaikuntha-Sicht. Zum Beispiel einmal hat jemand sein Zimmer sauber gemacht. Und da war eine Spinne drin. Und er sagte, Prabhupada, lass sie drin, sie war vor mir da. Ich kam später von Amerika dazu gereist. Ne? Also dann hat er mit der Spinne zusammengelebt. Ne? Warum nicht? Weil alle Lebewesen sind Teile Gottes. Also wenn man so eine Sicht hat, nicht? Das wird sehr klar in diesen kleinen praktischen Kaleidoskop-ähnlichen, also so ausschnittsweise so Sicht. Oder in der damaligen Zeit war es so in Amerika, dass bei lokalen Flügen, also Flüge innerhalb Amerikas, man direkt vom Schalter, wo man eingeschickt hat und sein Gepäck auch gegeben hat, in den Wartesaal ging, der vor dem Flug, also in dem Wartebereich reinging, der vor dem Flug war, wo die ganzen Passagiere waren. So, da musste man keine Kontrollen durchlaufen, sondern so als Prabhupada einen Flug mal hatte, sind natürlich alle Devotees so als Abschiedsgesellschaft oder wie sagt man das, die waren alle mitgekommen und saßen jetzt in diesem Wartebereich für diesen Flug. Und die eintreffenden Passagiere hatten überhaupt keinen Platz, um sich aufzuhalten, weil es war alles voll mit Devotees, mit blumengelandeten Muschelhörnern, Kadertals und so Devotee-Zubehör. Und deswegen kam eine Durchsage vom Flughafen. Also alle, die nicht auf diesem Flug sind, möchten wir bitten, den Wartebereich zu räumen, um Platz zu machen für die Passagiere. Und wer steht als Erster auf? Prabhupada. Und geht raus, um Platz zu machen für die Passagiere, dass die seinen Sitzplatz kriegen. Und die wollte sagen, nicht du, Prabhupada, du bist ein Passagier. Wir müssen raus. Ne? Aber Prabhupada war von allen am meisten angesprochen, von Platz zu machen. Ne? Natürlich macht er Platz. Er hat diese Rolle des Acharyas, des Meisters wirklich sehr oft angenommen, so wie ein Schauspieler, der seinen Part spielen muss, das jeweilige Kostüm annimmt. Aber diejenigen, die Prabhupada kennen, haben ihn erlebt als als einen unglaublichen Gentleman. Er hatte sehr hohe ethische Prinzipien und war sehr gütig. Zum Beispiel, wenn sein Diener hatte dann war Kindergeburtstag bei ihm, dann hat Prabhupada eine Spende für das Kind gegeben, um dass es gut Geburtstag feiern kann. Nicht? Und einen neuen Dhoti vielleicht oder ein neues T-Shirt oder was immer so Kinder brauchen. Nicht? Sehr, sehr caring, einfach sehr caring. Bhujan Prabhu erinnert sich an eine sehr, für mich sehr berührende Szene. Und zwar war Prabhupada so entspannt mit einigen seiner Schüler im Zimmer. Sie hatten etwas besprochen, ich weiß jetzt nicht was, und haben noch so ein bisschen so verweilt. Und Prabhupada hatte dann den Schülern einen Brief vorgelesen, den er erhalten hat. Und zwar hatte ein Schüler geschrieben, Prabhupada, ich bin sehr unbedeutend und sehr gefallen und ich habe jetzt aber ein sehr wichtiges Problem. Und Prabhupada nahm den Brief so sehr unbedeutend, ich habe jetzt ein sehr bedeutendes Problem, und schaute er so auf die Schüler und sagte, just see. So die Schüler, was jetzt? Was sollen wir sehen? Und haben das nicht verstanden, weil wir waren nicht auf der gleichen Ebene von Prabhupada, der gleichen Verständnisebene. Der Prabhupada hat gesagt, er sagt, er ist so unbedeutend, aber wie kann ein unbedeutender Mensch ein bedeutendes Problem haben? Das geht doch nicht. Es muss ein unbedeutendes Problem sein. Also, just see, nicht? Seht nur mal. Also, für Prabhupada war das also okay. Und dann sagt er, ich würde am liebsten jeden meiner Schüler persönlich trainieren, dass er richtig aufwacht zum Krishna-Bewusstsein. But what can be done? Ich hatte so viele Schüler schon gehabt, so ungefähr, ich weiß nicht, 10.000. Wie wirst du die 10.000 Einzelne trainieren? Das geht ja gar nicht. Man muss ja noch Prasadam zu sich nehmen und ein bisschen, also so ein bisschen Zeit zum Atmen auch haben. So, also eine ganz andere Ebene. Das war einem sehr bewusst, wenn man mit Prabhupada sprach. Prabhupada hat natürlich versucht, mit uns zu connecten, weil er uns geliebt hat. Dann hat er gesagt, ich erzähle jetzt mal einen Witz. Und dann hat er einen Witz erzählt und hat sich schief gelacht. Also, Prabhupada ist richtig, dann so richtig, wie sagt man, Belly Laugh, ne? Wo der Bauch so erschüttert war. Und wir haben also nicht so ein bisschen Humor da drin gesehen, weil wir waren nicht auf der Ebene. Nicht? Wir sind keine Gentlemans, wir sind keine erleuchteten Seelen, sondern einfach nur ein Jo-Schmo aus Norddeutschland bin ich einfach nur. Ne? Weißt du, so, das war dann sehr, das war immer sehr. Und dann natürlich, ja, dann gab es Situationen, wo Prabhupada zum Beispiel auf dem Vyasasan war und plötzlich still wurde und nichts mehr sagte. Und dann weinte er plötzlich. Und wir saßen, was ist denn jetzt los? Haben wir so gedacht. Ne? Und Prabhupada sagte dann, er hatte nicht mehr gesprochen, ist aufs Zimmer gegangen. Und später haben wir so nachgefragt, haben wir irgendwas verkehrt gemacht? Oder war irgendwas wahr? Prabhupada sagt, ich war in Ekstase. Oh, Ekstase, das ist natürlich was da, aber das wussten wir überhaupt nicht, was das ist. Ne? Also, ja, man hört das, aber wenn man dann jemanden sieht in Ekstase, dann erkennt man das nicht wieder, weil man das nicht richtig verstanden hat. Und so, mir ist das wirklich sehr aufgefallen. Prabhupada wurde mal über seinen spirituellen Meister gefragt und er sagte, what can you say, was kann ich sagen? Er war ein Mann aus Vaikuntha, einer anderen Welt. Wie so ein Außerirdischer sozusagen. Ne? Ganz anders. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da gelandet bin, wegen dir wahrscheinlich. Ne? Du warst jedenfalls die letzte Frage. Das heißt, du musst es ausgelöst haben. Ja, wenn man erinnert wird an den Spirituellen, an den eigenen Spirituellen Meister. Man müsste das mal sammeln, der transzendentale Prabhupada. Ich glaube, so das wäre ein gutes Buch. Also gut, es ist jetzt 21:45. Ich denke, dass ich hier aufhöre. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Gastfreundschaft. Gestern, als Ananda Mayi mir die Tüte übergeben hat mit den Waldkräutertees, ein Mittel war gegen Mückenstiche. Alles, habe ich wirklich gedacht, sehr, sehr, sehr schön. Das ist sehr gut, dass die Kinder in Bezug zur Natur nicht verlieren, wie das so oft bei den Kindern der Fall ist, die denken, Milch kommt von Milchtüten, die auf dem Baum wachsen, nicht? Und dann geerntet werden von Edeka und im Tiefkühlfach erhältlich ist. Nicht? Sind sehr wichtig. Gut, alles Liebe und Gute. Möge euer Krishna-Bewusstsein erhalten bleiben und täglich wachsen, dass ihr wirklich glückliche Devotees werdet, die von spiritueller Freude und Ernsthaftigkeit durchdrungen sind. Alles Gute für euch und Hare Krishna. Yeah.